In Russland scheint ja tatsächlich Feuer am Dach zu sein.
Also das wundert mich überhaupt nicht, dass wir diese Umfrageergebnisse haben.
Putin sprach nicht über seinen Tod, seinen möglichen Tod.
Ein verlorenes Jahrzehnt.
Alle gehen auf die Zentralbankchefin los, die ja international immer sehr hoch geachtet war, Elvira Nabiullina. Und plötzlich ist sie krank. Plötzlich ist sie seit, glaube ich, 3 Wochen oder 4 Wochen wird sie nicht mehr gesehen.
Und die Folgen sehen wir jetzt.
Jetzt wurde dieser Tage bekannt, dass in der US-Handelskammer in Russland eine Beratungsstelle für rückkehrwillige US-Unternehmen eingerichtet ist.
Da hat Russland sehr viel Spielraum.
Wenn man die Militärausgaben nicht kürzt, ist in Russland kein Wachstum in Sicht. Befindet sich Russlands Wirtschaft tatsächlich im Endstadium?
Russland. Gas, Sanktionen, Oligarchen. Der Podcast zur russischen Wirtschaft von Eduard Steiner und Wassily Astrow.
Willkommen, meine Damen und Herren, im Russland-Podcast der Presse. Es begrüßt Sie Eduard Steiner, langjähriger Russland-Korrespondent, und Wassily Astrow, Russland-Experte des renommierten Wiener Instituts für internationale Wirtschaftsvergleiche. Herzlich willkommen, dobry den.
Dobry den.
Wir sind heute wieder einmal zu zweit im Studio und nicht zu dritt, also ohne einen Spezialgast. Um in der Sprache des Fußballs zu bleiben, der derzeit alles dominiert, könnten wir sagen, wir sind in der Uraufstellung heute. Wir nehmen den Podcast am Mittwoch, den 17. Juni 2026 auf. Wie eigentlich fast jedes Mal hat sich seit unserer vergangenen Podcast-Folge auch diesmal viel getan. Wobei diesmal die Amerikaner den Informationsraum wieder beherrschen. Elon Musk hat sein Weltraumunternehmen SpaceX an die Börse gebracht und ist der erste Billionär der Welt. Geopolitisch wichtiger ist allerdings, dass sich der Iran und die USA auf ein Rahmenabkommen zur Beilegung des Krieges geeinigt haben, was dann auch umgehend den Ölpreis sinken ließ und gedrückt hat, kostete ein Fass der globalen Referenzsorte Brent vor kurzem noch fast $100, so am Dienstag bereits unter $80, also signifikant gesunken. Unabhängig davon tauchen jetzt plötzlich Ökonomenstimmen auf, die Russlands Wirtschaft nun, wie sie es wörtlich formulieren, im Endstadium sehen. In dieses Thema werden wir heute stärker hineingehen. Vorab aber, Herr Astrow, lassen Sie uns beim Ölpreis beginnen. Das Gros der Ölexperten meint ja, dass der durch den Iran-Krieg gestörte Ölmarkt nicht so schnell wieder in Ordnung kommen wird. Es wird dauern, bis diese Lieferketten wieder stehen, bis der Transport durch die Straße von Hormuz wieder tadellos funktioniert. Die Prognosen gehen in die Richtung, dass der Preis in den nächsten Monaten eher so zwischen $70 und $80 bleiben wird. Und in frühestens einem halben Jahr, sagte unser gelegentlicher Gast, globale Energieberater Johannes Benini, frühestens in einem halben Jahr könnte man vielleicht damit rechnen, dass er unter $70 sinkt, vielleicht auch erst viel später. Wie auch immer, schauen wir mal, was mich mehr interessiert im Moment im Zusammenhang mit unserem Podcast. Was hat denn der hohe Ölpreis seit dem Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar Russland gebracht? Welche Vorteile hat er gebracht? Vorteile hat er gebracht, das wissen wir. Aber kann man hier schon ein Resümee ziehen?
Also dem russischen Haushalt hat der hohe Ölpreis sicherlich geholfen. Nicht sofort, weil die Besteuerung ist so angelegt, dass die Einnahmen erst mit einer einmonatigen Verzögerung kommen. Das heißt, das Budget profitiert mit einer gewissen Verzögerung vom Anstieg des Ölpreises. Aber diesen Anstieg haben wir bereits gesehen. Also im April und noch mehr im Mai. Also im Mai gibt es schon Daten, die Energieeinnahmen des föderalen Haushalts in Russland sind im Mai um circa 30%, eigentlich mehr als 30% gestiegen gegenüber Mai 25. Ja, das heißt, auf Jahresbasis gab es einen 30-prozentigen Anstieg, was natürlich nicht wenig ist. Ja, aber man muss bedenken, dass die in den ersten Monaten waren die Budgeteinnahmen aus dem Energiesektor sehr niedrig. Also vor allem im Jänner, Februar und auch noch im März, weil die Einnahmen im März sich auf die Preise vom Februar bezogen haben. Und wenn wir uns die ersten 5 Monate insgesamt anschauen, dann lagen die Einnahmen aus dem Energiesektor immer noch um 30% unter dem Wert des Vorjahres. Das heißt, auf Jahresbasis waren die Einnahmen immer noch um 30% geringer. Ja, das heißt, dieser jüngste Anstieg des Ölpreises hat zwar Vorteile gebracht, ja, aber diese Vorteile waren nicht groß genug, um die Einbußen aus den ersten 2 bis 3 Monaten vollkommen zu kompensieren.
Das russische Wirtschaftsministerium rechnet 2026 mit Exporterlösen, da geht es ja nicht nur um Öl, da geht es um die gesamten Exporterlöse aus dem Außenhandel, mit insgesamt 442 Milliarden Dollar, was doch signifikant höher ist als im vergangenen Jahr, wo es 418 Milliarden Dollar waren. Und das heißt, man nähert sich, es ist der höchste Wert doch seit 2022, womit jetzt gerechnet wird. Hier sind natürlich auch diese höheren Öleinnahmen mitgerechnet. Ich will aber auf was anderes hinaus und füge hinzu, dass das russische Öl vor dem Iran-Krieg ja mit immensen Preisabschlägen gehandelt wurde. Hier wurde teilweise nur ein Preis von 40 Dollar je Fass Öl erzielt, während er auf dem Weltmarkt damals schon im Bereich von 70 Dollar in etwa lag. Und hier hatte Russland große Einbußen aufgrund der Sanktionen. Und jetzt, was dazu kam, ja, eigentlich war es ja eine Sonderkonjunktur seit dem Iran-Krieg. Gleichzeitig hat aber genau in dieser Zeit die Ukraine begonnen, massiv mit Drohnenattacken russische Ölanlagen zu bombardieren, anzugreifen, speziell Exportanlagen, nämlich die Ölhäfen. Kann man hier das einordnen, wie sehr haben diese Drohnenangriffe eigentlich diese Sonderkonjunktur gestört?
Bei den ukrainischen Drohnenangriffen gab es mehrere Phasen. Ja. Am Anfang, noch voriges Jahr, haben wir gesehen, die Ukrainer haben vor allem die Raffinerien angegriffen. Dann, ich glaube, das war so im April, so Ende März, April, das waren die Exporthäfen, ja, da haben Sie recht, ja. Und in letzter Zeit, in den letzten Wochen, wieder Raffinerien. Ja, das heißt, diese Zielsetzung, also die Schwerpunkte der ukrainischen Angriffe, haben sich im Laufe der Zeit verschoben. Ja. Nun, wenn wir uns die letzten Wochen anschauen, ja, und wie gesagt, das waren vor allem die Raffinerien, die beschädigt wurden oder viele Raffinerien beschädigt wurden. Es gibt natürlich keine offiziellen Angaben dazu. Es gibt nur Schätzungen auch von internationalen Energiefirmen, ja, also wie viele Raffineriekapazitäten tatsächlich ausgefallen sind. Also laut einer Schätzung, die ich gesehen habe, geht es um ein Drittel. Ja, das, so wir reden wirklich über die letzten Wochen. Also ein Drittel und die Menge der Ölverarbeitung, also das Volumen der Ölverarbeitung liegt momentan unterhalb von 4 Millionen Barrel pro Tag.
Und ja. Vorher waren es, glaube ich, in der Gegend von
5 Millionen. Ja, das heißt, das ist, und dieser Wert, den wir momentan beobachten, das liegt sogar unterhalb des Wertes vom August 25, weil damals gab es auch schon, wie gesagt, diese Angriffe auf Raffinerien und auch damals gab es schon gewisse Mängel von Treibstoffen, haben wir gesehen, nicht überall, aber so in den Regionen hat man gesehen. Und jetzt sieht man das wieder. Ja, also am akutesten, soweit ich beurteilen kann, ist die Lage auf der Krim. Ja, also da gab es auch Rationierungen, da gab es auch zum Teil überhaupt keinen Benzin. Und ich glaube auch keinen Diesel auf den Tankstellen, auf vielen Tankstellen. Aber auch in vielen anderen Regionen haben wir, also in den letzten Tagen gab es Meldungen, dass zum Beispiel es gab auch Rationierungen auf allen Tankstellen von Tatneft, auf vielen von Baschneft. Also gestern, glaube ich, oder vorgestern wurde auch eine wichtige Raffinerie bei Moskau getroffen, also eine Raffinerie von Gazpromneft. Und das ist eine wichtige Raffinerie auch, um Moskau und das Moskauer Gebiet zu versorgen. Das heißt, die Lage ist momentan relativ schwierig, würde ich sagen. Ja, und wäre noch schwieriger gewesen, wenn die Nachfrage nach Treibstoffen höher gewesen wäre. Es ist nur so, dass jetzt aufgrund der allgemeinen Wirtschaftsflaute, aufgrund dessen, dass viele Buchungen, auch also Reisen in den Süden, auf den Kaukasus, in die Krim und so weiter, storniert wurden. Also die Buchungen sind deutlich zurückgegangen. Aufgrund dessen ist die Nachfrage nach Treibstoffen nicht so hoch, wie sie sein hätte können. Und so gesehen eigentlich, das ist so ein Faktor, der ein bisschen zu einer Entspannung sorgt. Aber natürlich, es wird sehr viel davon abhängen, wie sich die Situation weiterentwickelt. Ja, ob nicht noch weitere Anlagen beschädigt werden, wie viele Angriffe es in der Zukunft geben wird. Es ist auch die Frage, das ist für mich schwierig zu beurteilen, weil ich kein Militärexperte bin, ob jetzt die Ukraine wirklich gezielt innerhalb einer kurzen Zeit sehr viele Drohnen verwendet hat, um so innerhalb eines kurzen Zeitraums möglichst viele russische Produktionskapazitäten zu beschädigen. Oder vielleicht ist diese Intensität auch über Monate hinweg nachhaltig. Das werden wir sehen.
Es ist ja so, dass durch diese Art der Besteuerung des Ölsektors in Russland es so ist, dass die Ölförderung besteuert wird. Nicht der Ölexport, sondern tatsächlich in dem Moment, wo das Öl aus der Erde geholt wird, holt sich der Staat von den Ölfirmen die Steuern. So gesehen, die Ölattacken jetzt, die Drohnenattacken treffen ja gar nicht den russischen Staat im Moment. Der verdient nach wie vor ganz gut im Ölsektor. Wer wirklich getroffen wird, sind im Moment die Bevölkerung, die einfach diesen Treibstoffmangel hat. Ja? Ich schwenke jetzt aber trotzdem zu unserem Hauptthema über. Und zwar sehen wir uns das größere Bild an, nicht nur den Ölsektor, sondern die russische Wirtschaft als Ganzes. Gerade in den deutschen Medien fand dieser Tage ein Bericht des Kieler Instituts für Weltwirtschaft gemeinsam mit dem Stockholmer Institute of Transition Economics viel Raum und viel Resonanz. Und zwar schreiben die Institute, dass sich Russlands Wirtschaft wörtlich in einem Endstadium befinde. Herr Astrov, was kann man unter einem Endstadium verstehen und wie sieht Ihre Analyse der Situation aus?
Also das Endstadium, also der Ausdruck Endstadium klingt natürlich wirklich besorgniserregend. Nur ich möchte die Hörer daran erinnern, dass dieses Endstadium schon mehrmals angekündigt wurde. Also in den letzten Jahren, also in den letzten 4 Jahren, seitdem der Krieg angefangen hat, seitdem die Sanktionen eingeführt wurden, hat man schon mehrmals damit gerechnet, dass die russische Wirtschaft nahe einem Kollaps steht. Das hat nicht stattgefunden. Also wir sehen tatsächlich Probleme. Ja, und diese Probleme, vor allem was das Wirtschaftswachstum betrifft, haben sich gehäuft in den letzten Monaten. Ja, das ist ganz klar. Aber ich glaube, von einem wirklichen Kollaps ist man noch weit entfernt. Also das heißt, ich glaube, es ist schon ein bisschen ein Wunschdenken dabei, wenn man so von einem Endstadium spricht.
Ich füge an die letzte Prognose des russischen Wirtschaftsministeriums für das laufende Jahr 2026 ist ein Wachstum von 0,4%, also de facto eine Stagnation, das kann man sagen. Ich merke auch an, dass solche Prognosen, also solche alarmistischen Prognosen aus dem Westen in Russland immer genau auch eine typische Reaktion hervorrufen, nämlich, dass man sich über diese Prognosen lustig macht gleichzeitig. Und das sah dieser Tage so aus, dass Wladimir Putin wieder mal Mark Twain zitierte, der sagte, die Berichte über meinen Tod sind stark übertrieben. Putin sprach nicht über seinen Tod, seinen möglichen Tod, sondern über den Tod der russischen Wirtschaft. Wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Astrov, hat in diesem Fall Putin eher recht als die Kieler Ökonomen.
Ich glaube schon. Und interessant ist, dass früher war das immer so, in den ersten 3 Jahren oder so, nachdem der Krieg angefangen hat, war das immer so, dass die westlichen, also zumindest die westlichen offiziellen Prognosen, also von den internationalen Organisationen, wie zum Beispiel die OECD oder der Internationale Währungsfonds, die waren meistens schlechter als die heimischen Prognosen, also vom russischen Wirtschaftsministerium, auch sogar von der russischen Zentralbank. Die waren meistens schlechter, ja, und sie waren dann ex post, haben sie sich als zu pessimistisch erwiesen, ja. In letzter Zeit war das eher umgekehrt. Also zum Beispiel der Internationale Währungsfonds hat in seiner Ausgabe vom April, in seiner World Economic Outlook, also der wirtschaftliche Ausblick für die ganze Welt, hat die Prognose, also die Wachstumsprognose für Russland für dieses Jahr nach oben revidiert. Ja? Mit der Begründung, dass diese zusätzlichen Einnahmen durch den gestiegenen Ölpreis das Wirtschaftswachstum ein bisschen ankurbeln wird. Ja? Wogegen die russischen Quellen und auch das russische Wirtschaftsministerium, das Sie angesprochen haben, haben ihre Prognosen nach unten revidiert. Ja? Das heißt, momentan haben wir so ein bisschen eine paradoxe oder eine umgekehrte Situation, wo die westlichen Prognosen zum Teil oberhalb von den russischen liegen. Ja, das ist eine ganz interessante Entwicklung. Ja. Aber ich möchte noch in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass diese Prognosen, also die meisten Prognosen liegen im Bereich zwischen 0 und 1%, also die Wachstumsprognosen, ja, für dieses Jahr. Das ist praktisch eine Stagnation. Ja. Und man redet so viel über diese Stagnation und viele, also auch zum Beispiel diese Quelle vom Kieler Institut, die Sie angesprochen haben, vom Endstadium und Kollaps und so weiter. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass diese Stagnation ist ja nichts Neues für Russland. Ja? Die russische Wirtschaft hat im Jahrzehnt vor dem Krieg praktisch stagniert. Also das Wirtschaftswachstum im Durchschnitt zwischen 2010 und 2021 im Durchschnitt wuchs die russische Wirtschaft nur um 1% pro Jahr. Und das ist praktisch eine Stagnation.
Ja? Man spricht auch von einem Jahrzehnt der Stagnation.
Genau, vor dem Krieg, ein verlorenes Jahrzehnt. Das, ich glaube, das geben schon die meisten Analysten zu. Ja? Und also natürlich, das war schon ein Problem, ein klares Wachstumsproblem, aber niemand hat über ein Endstadium damals gesprochen.
Jetzt ist es so, dass natürlich jede Stagnation auch anders aussieht, jetzt von der Zahl her vielleicht ähnlich, aber die Gründe dafür sind unterschiedlich und in Russland scheint ja tatsächlich Feuer am Dach zu sein. Der Problemberg ist ziemlich hoch, wir müssen es jetzt nicht im Detail aufzählen. Interessant ist, dass momentan in Russland alle auf die Zentralbank losgehen. Von allen Seiten wird sie attackiert, dabei war die Zentralbank eine der wenigen oder sogar die Hauptinstitution, die zu Kriegsbeginn geholfen hat, dass die Wirtschaft tatsächlich damals nicht zusammenbrach, denn da gab es Prognosen, die auf -10% oder in den Extremfällen noch sogar noch tiefer lauteten. Und da hat die Zentralbank mit ihren Maßnahmen sehr geholfen, die Balance zu halten und diesen Zusammenbruch abzuwehren. Und jetzt ist es so, sie hat natürlich einen sehr hohen Leitzins inzwischen verordnet, zwischenzeitlich lag er sogar bei 21%, momentan ist er bei 14,5%, das klingt sehr hoch, muss man einordnen, ob es tatsächlich so hoch ist, ob er nicht entspricht der gefühlten Inflation sogar sehr nahe ist. Wie auch immer, alle gehen auf die Zentralbankchefin los, die ja international immer sehr hoch geachtet war, Elvira Nabiullina, und plötzlich ist sie krank. Plötzlich ist sie seit, glaube ich, 3 Wochen oder 4 Wochen wird sie nicht mehr gesehen. Man sagt, sie sei krank, sie kann keine Termine mehr wahrnehmen. Wenn in Russland jemand krank wird, dann ist das natürlich, löst das immer alle möglichen Spekulationen aus, dass ganz was anderes in Gang ist. Denken Sie, gehen hier gerade wilde Kämpfe vor sich? Kann sein, dass es hier auch zu Umschichtungen kommt. Denn plötzlich sagt Putin selbst, am Freitag steht ja die nächste Zinssenkung oder beziehungsweise die nächste Zinssitzung an und man rechnet mit einer Senkung. Und selbst Putin mischt sich hier schon verbal ein. Das ist relativ neu. Das hat er nicht so oft gemacht vorher, dass er sagt, wir erwarten eine Zinssenkung. Also offenbar will auch er, dass die Wirtschaft angekurbelt wird. Wie nehmen Sie wahr, was da gerade vor sich geht?
Also ich habe die Meldung gelesen, dass jetzt bei dieser Pressekonferenz anlässlich der bevorstehenden Zentralbank-Sitzung, die Frau Nabiullina dabei sein wird. Das heißt, es geht ihr gesundheitlich offenbar schon etwas besser. Wenn man den Statements, der Pressestatements der russischen Zentralbank folgt. Es ist tatsächlich so, dass es auch sehr viele verschiedene Sichtweisen gibt, ja, ob die russische Geldpolitik optimal ist oder nicht. Also ich glaube, die russische Zentralbank unter der Leitung von Frau Nabiullina hat hervorragende Arbeit geleistet, was die Krisenbekämpfung betrifft. Ja, das hat die Frau Nabiullina mehrmals bewiesen und nicht nur bei der Krise von 22, als die massiven Sanktionen eingeführt wurden und auch als der Rubel wieder im freien Fall war, sondern auch davor. Ja, es gab ja auch schon früher Krisen, zum Beispiel es gab eine Krise von 2014, 2015, also ich glaube mittlerweile schon in Vergessenheit geraten aufgrund der Geschehnisse der letzten Jahre.
Da hat sie schon einmal den Leitzins auf 20%, genau, glaube ich, damals hochgerissen.
Genau, ne? Damals war das eigentlich, ja, damals hat die Zentralbank ebenfalls, glaube ich, alles richtig gemacht, um die Situation zu stabilisieren. Aber gleichzeitig möchte ich sagen, dass zu den Zeiten einer Wirtschaftsflaute, begleitet durch eine relativ hohe Inflation, war die Zentralbankpolitik nicht optimal. Ich glaube, die Zentralbank, also die russische Zentralbank, hat viel zu viel Wert auf die Inflationsbekämpfung gelegt, auf Kosten des Wirtschaftswachstums. Ja, und die Folgen sehen wir jetzt. Ja, ich möchte nicht sagen, dass die hohen Zinsen der einzige Grund für die derzeitige Wirtschaftsflaute sind. Das glaube ich nicht. Aber trotzdem, aus meiner Sicht, ist es der Hauptgrund. Ja, und ich glaube, es wäre gescheiter gewesen, doch eine etwas mildere Geldpolitik zu betreiben, eine etwas höhere Inflation in Kauf zu nehmen, dafür aber auch ein höheres Wirtschaftswachstum.
Es ist ohnehin etwas billig, dass man natürlich eine Institution herausgreift und ihr die Gesamtschuld geschehen gibt. Man kann auch einen anderen Zugang wählen. Der Ex-Zentralbank-Vizechef Oleg Vjugin hat vorgestern im Interview mit mir gesagt, wenn man die Militärausgaben nicht kürzt, ist in Russland kein Wachstum in Sicht. Denn es fehlen dafür im Unterschied zu früher die Reserven, die so ein Wachstum ankurbeln könnten. Und dass zusätzliche Mittel jetzt für das Militär aus dem zivilen Sektor abgesaugt werden müssen und deswegen den zivilen Sektor natürlich unterminieren. Was meinen Sie, ist die Kürzung der Militärausgaben ein Schlüssel dafür, dass alles wieder in die Balance kommt?
Also von der wirtschaftlichen Seite oder von der makroökonomischen Seite her war die gestiegenen Militärausgaben eher ein Wachstumstreiber. Ja, das haben wir gesehen. Also dadurch, dass mehr Geld für die Rüstung ausgegeben wurde, dadurch, dass mehr Geld auch in die Taschen der Söldner geflossen ist. Also das heißt, die Leute, die an die Front gehen, sie bekommen bekannterweise viel Geld dafür. Ja, das sind monatliche Zahlungen, das sind auch einmal Prämien dafür, dass man dann einen Vertrag unterzeichnet mit der Armee. Es gibt auch hohe Entschädigungen, wenn man verletzt wird oder wenn man auf dem Schlachtfeld stirbt. Ja. Das sind also makroökonomisch gesehen, das ist eigentlich ein Wachstumstreiber, ja, weil das sind Gelder, die auch in den Konsum gehen, in die Investitionen, in die Immobilien und so weiter. Ja. Das heißt, das Bild ist nicht so eindeutig. Und wenn wir uns das Gesamtbild anschauen, dann liegen die Militärausgaben in Russland bei circa, ja, sagen wir so, zwischen 7-8%
der Wirtschaftsleistung.
Der Wirtschaftsleistung, ja. Genau, des BIPs. Das sind nicht meine Zahlen, ich beziehe mich hier auf die Zahlen der SIPRI. Das ist ein Institut mit Sitz in Schweden und beschäftigt sich eben mit Analysen vom Waffenhandel und Kriegsausgaben weltweit und so weiter. Und das ist eine renommierte Institution. Ja, das heißt, ich glaube, ihren Schätzungen kann man schon vertrauen. Natürlich mit dem Vorbehalt, dass es ist sehr oft so, dass nicht alle Militärausgaben wirklich offiziell auch von den Regierungen angegeben werden. Aber dieses Problem haben wir nicht nur in Russland, das haben wir auch in vielen anderen Ländern. Aber was ich sagen wollte, diese 7 oder 8% des BIP, das ist nicht besonders hoch, wenn man bedenkt, dass Russland wirklich mitten in einem richtigen Krieg steckt. Es ist nicht besonders hoch. Also die USA haben zum Beispiel jahrzehntelang mehr als 10% des BIP für die Militärausgaben ausgegeben. Die Sowjetunion bis zu 20% des BIP, obwohl man kann natürlich diskutieren, wie man das überhaupt bemisst, weil in der Sowjetunion gab es überhaupt kein BIP, aber gut. Aber abgesehen davon, und wenn wir uns zum Beispiel die heutige Lage in Europa anschauen, Estland gibt mittlerweile schon 5% oder oberhalb von 5% des BIP, Polen auch zwischen 4,5 und 5. Und das sind nicht die Länder, die mitten in einem Krieg stecken. Ja. Das heißt, ich glaube, die Höhe der Militärausgaben an sich sollte nicht das Problem sein.
Der Unterschied zu früher ist nur, dass früher mehr Reserven da waren, die man anzapfen konnte, nicht? Und jetzt muss man anderweitig Geld aufstellen, oder?
Ja, aber dieses Argument mit Reserven, ich glaube, das wird auch oft etwas überschätzt, weil man darf nicht vergessen, dass viele Länder überhaupt keine Reserven haben. Ja, das heißt, wir reden, ja, es stimmt, dass ein Großteil von diesen fiskalischen Reserven in den letzten Jahren in Russland aufgebraucht wurde, um Budgetdefizite zu finanzieren, ja. Und das hatte natürlich den Vorteil, dass die russische Regierung dementsprechend nicht so viel von den Banken ausborgen musste, ja. Jetzt, also in der heutigen Situation ist das so, dass praktisch die einzige Möglichkeit, wie die Regierung weiterhin Budgetdefizite finanzieren kann, sind die Schulden bei den heimischen Banken. Ja. Aber das ist nichts Außerordentliches. Ja. Das ist praktisch eine Situation, mit der die meisten, auch die westlichen Länder, konfrontiert sind. Ja. Die Budgetdefizite verzeichnen, das ist ein relativ normales Phänomen, dass ein Land ein Budgetdefizit verzeichnet. Das ist relativ selten, dass die Länder wirklich Budgetüberschüsse haben. Und die meisten Länder, auch zum Beispiel in Europa und auch in den USA, um diese Budgetdefizite zu finanzieren, sie machen Schulden bei den Banken. Ja, das ist nichts Besonderes.
Und da hat Russland natürlich Spielraum, nicht? Denn die Staatsverschuldung liegt gerade mal bei, glaube ich, 16-17% der Wirtschaftsleistung. Ja. Wenn man hier das mit dem Westen vergleicht, da sind wir durch die Bank über 60%, eher 80.
Ja, da hat Russland sehr viel Spielraum. Das Einzige natürlich, wo der Unterschied besteht, ist, dass diese Renditen auf die Staatsanleihen sind in Russland derzeit sehr hoch. Ja, die liegen so bei 14-15%. Das ist natürlich ein riesiger Unterschied zum Euroraum. Ja. Aber das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Geldpolitik so restriktiv ist und dass die Zinsen so hoch sind. Weil natürlich die Höhe der Renditen für die Staatsanleihen hängt mit dem allgemeinen Zinsniveau zusammen. Ja. Und das heißt, um die Finanzierungskosten zu senken, wäre auch eine expansivere Geldpolitik erforderlich, sprich niedrigere Zinsen. Das heißt, es hängt alles zusammen.
Ich komme nochmals auf das Kieler Institut zurück, und zwar auf einen anderen Aspekt, denn die Ökonomen aus Kiel schlagen vor, dass man nun ein totales Handelsembargo gegen Russland einführt, sprich in der Art, dass man Strafzölle verhängt, dass der verbliebene Handel zwischen EU und Russland mit Strafzöllen von 30-50% belegt wird und dass man das Geld, das man aus diesen Strafzöllen hereinbekommt, der Ukraine geben könnte. Man rechnet hier aus, dass es 11-16 Milliarden Euro pro Jahr einbringen würde zugunsten der Ukraine. Jetzt ist es so, dass der Handel zwischen EU und Russland in den vergangenen 4 Jahren ohnehin dezimiert wurde. Vorher war ja Russland, Europa, der größte Handelspartner der Russen. Inzwischen beläuft sich das bilaterale Handelsausmaß auf 57 Milliarden Euro im vergangenen Jahr. Das ist sehr wenig, wenn man bedenkt, dass China hier ein Vielfaches mit Russland handelt. So, und jetzt soll das mit Zöllen belegt werden, beiderseitig. Kritiker dieses Vorschlages sagen, das schadet den europäischen Exporteuren mehr, als es Russland schadet. Und wenn auch der verbliebene Import aus Russland, nämlich hauptsächlich Flüssiggas, noch besteuert würden, dann schadet das wiederum Europa mehr. Was halten Sie von solchen Vorschlägen?
Also da gibt es zwei Punkte. Also das eine ist, wie Sie richtig gesagt haben, es gibt mittlerweile nicht so viel Handel, nicht so viel direkten Handel zwischen der EU und Russland. Also aus russischer Sicht, ich glaube, das Handelsvolumen mit der EU macht circa 10% des gesamten Handels aus. Ja, ich glaube, auf der Exportseite sind es vielleicht 8%, auf der Importseite vielleicht 13 oder 14. Aber ja, insgesamt so circa ungefähr 10%.
In den besten Zeiten waren es 50% oder sogar über 50% zwischen EU und Russland.
Ja. Aber was bedeutet das? Das bedeutet, dass wenn die EU etwas in dieser Richtung unternimmt, also sprich neue Handelsbarrieren zu schaffen im bilateralen Handel, im direkten bilateralen Handel zwischen der EU und Russland, dann die Hebelwirkung, also der Leverage, ist nicht so groß, wie es noch vor 4 Jahren der Fall war. Ja, das ist das eine. Ja. Und das Zweite, was, glaube ich, noch wichtiger ist und noch relevanter ist, dass man darf nicht vergessen, dass wir reden hier über einen direkten Handel zwischen Russland und der EU. Aber sehr viele Leute mittlerweile über die Drittländer. Also zum Beispiel sehr viele westliche Güter gelangen, auch sanktionierte Güter, gelangen nach Russland über die Drittländer. Über China, über Hongkong, über die Türkei, über die manche Gussstaaten, über die Vereinigten Arabischen Emirate und so weiter. Und natürlich, diese Reexporte werden noch viel intensiver sein. Ja, wenn diese hohen Zölle von 30% oder 50%, was auch immer, eingeführt werden, das ist ganz klar, dann wird es zu einer sehr großen Handelsumlenkung kommen, dann wird noch mehr über diese Drittländer exportiert und dann werden alle sozusagen das Gesicht wahren, dass ja, die Sanktionen sind eingeführt und der Handel ist eingebrochen, der direkte Handel. Aber dann wird man nicht wirklich darauf aufmerksam machen, dass dann sehr viel oder noch mehr über die Drittländer laufen wird.
Interessant ist ja, dass hinter solchen Vorschlägen immer die Idee steckt, dass Putin so zum Stopp des Krieges gezwungen wird. Jetzt gab es auch dieser Tage das G7-Treffen und da hat wörtlich der britische Premierminister Starmer gesagt, Russlands Kriegsmaschinerie soll zum Stillstand kommen und Frieden auf unseren Kontinent zurückkehren und zwar mittels neuer Sanktionen soll das erreicht werden. Jetzt hat die EU auch schon das 21. Sanktionspaket mittlerweile vorbereitet. Auch Donald Trump sagt wieder, dass er möglicherweise doch die Sanktionen verstärkt. Dahinter, wie gesagt, die Idee, es würde Putin zum Einlenken zwingen und den Krieg stoppen. Jetzt ist es schon so, dass Sanktionen und Handelsbeschränkungen wehtun. So ist es ja nicht, dass die nicht wirken. Aber so gut wie alle Russlandkenner sagen, dass Putin auf solche Maßnahmen nicht reagiert, wie das der Westen gern hätte. Was meinen Sie?
Naja, einerseits sind die Schäden, also es gibt, ja, wie Sie richtig gesagt haben, es gibt schon gewisse Folgen, also gewisse Spuren. Also die Sanktionen hinterlassen gewisse Spuren, die sind nicht angenehm, aber die sind nicht dramatisch, würde ich sagen. Ja, die sind nicht wirklich lebensentscheidend aus russischer Sicht. Das ist das eine. Und das andere, soweit ich beurteilen kann, ist das für Präsidenten Putin. Also er glaubt, er wäre ein strategischer Fehler nachzugeben. Ja, weil wenn er ein Signal sendet, dass er bereit wäre, unter diesem Sanktionsdruck zu Kompromisse zu machen, so Eingeständnisse zu machen, glaubt er, das wäre ein falsches Signal, weil dann würde sozusagen den Westen noch mehr dazu ermutigen, einen weiteren Druck auszuüben oder noch mehr Druck auszuüben. Und er glaubt, das wäre sozusagen ein falsches Signal. Das möchte er auf jeden Fall vermeiden.
Diese ganzen Vorschläge finden ja zu einer Zeit statt, als westliche Unternehmer wieder beginnen, etwas lauter darüber nachzudenken, nach Russland zurückzukehren. Das hat man gerade in den vergangenen oder am Beginn dieses Monats gesehen beim Wirtschaftsforum in St. Petersburg, wo deutsche Unternehmen plötzlich wieder da waren nach 4 Jahren Abwesenheit. Franzosen, Amerikaner waren vorher schon da. Jetzt wurde dieser Tage bekannt, dass in der US-Handelskammer in Russland eine Beratungsstelle für rückkehrwillige US-Unternehmen eingerichtet ist. Die wurde schon im vergangenen Jahr eingerichtet, nämlich seit Trump wieder im Amt ist, Anfang 2025 wurde sie offenbar, wo hat man sich darauf geeinigt. Also hier tut sich hinter den Kulissen ja ganz ein anderer Prozess, zeichnet sich ab oder zumindest sind so erste Schwalben da. Es wird zwar betont von den Amerikanern, das wäre erst der Fall, wenn ein Friedensschluss in der Ukraine stattfindet, aber die Vorbereitungen laufen. Und hier möchte ich noch anfügen, eine Umfrage, die in Russland im Februar und März durchgeführt wurde, wo sich 56% der befragten Russen dafür aussprechen, dass westliche Unternehmen wieder zurückkommen. Nur 27% sind dagegen. Und zwar deutet das ja klar darauf hin, und was auch die Analysten dazu sagen, dass man hier einen Mangel an Qualität durch die chinesischen Waren inzwischen fühlt und deswegen gern wieder westliche Waren hätte und möglicherweise auch diese einseitige Abhängigkeit von China loswerden möchte. Interessant bei dieser Umfrage ist zusätzlich, dass in der Altersgruppe von 18 bis 29 ganze 84% sich dafür aussprechen, dass westliche Unternehmen wieder zurückkommen. Im Übrigen erst ab 60 Jahren, die Altersgruppe ab 60 Jahren, ist leicht mehrheitlich gegen eine Rückkehr. Also hier gibt es einen sehr interessanten Schnitt oder eine sehr interessante Differenz in der Bevölkerung. Und am meisten sprechen sie sich dafür aus, dass westliche Autos zurückkommen, weil dieser Markt natürlich in Windeseile von den Chinesen erobert worden ist. Und ich weiß nicht, ob Sie hier noch etwas anfügen möchten zu dieser Umfrage, dieser Mangel an westlichen Waren, der von den Russen empfunden wird. Gibt es hier offenbar auch einen Wunsch, aus dieser Abhängigkeit von China rauszukommen?
Also das wundert mich überhaupt nicht, dass wir diese Umfrageergebnisse haben, weil es gibt auch viele anekdotische Evidenz, dass die Qualität vieler chinesischen Waren nicht den Erwartungen entspricht. Ja. Und dass die meisten Russen eine Rückkehr von Firmen wie weiß nicht, Volkswagen oder Renault und so weiter wünschen, das wundert mich überhaupt nicht, weil die Leute können das auch auseinander trennen. Ja, die Qualität der westlichen Waren und die westliche Politik gegenüber Russland, das sind zwei verschiedene Sachen. Ja, auch aus der Sicht der meisten, glaube ich, der meisten Leute in Russland. Das heißt, es gibt überhaupt keine Ressentiments gegenüber diesen westlichen Firmen. Ja, es ist nur so, dass die, natürlich es gibt, also sie haben jetzt die Umfragewerte angeführt unter der Bevölkerung, natürlich in der Business Community, also bei den Geschäftsleuten natürlich ist die Meinung eher gespalten, weil es gibt natürlich auch relativ viele, die von einer möglichen Rückkehr der westlichen Firmen verlieren würden, weil dadurch der Konkurrenzdruck steigen würde. Ja. Inzwischen haben sie sich gemütlich gemacht, sie haben die Nischen ausgefüllt, die vom Abgang westlicher Firmen hinterlassen wurden, und eine mögliche Rückkehr würde diesen Status quo wieder durcheinander bringen. Ja. Aber das ist eine andere Geschichte.
Genau, das und viele andere Geschichten werden uns weiter beschäftigen, weil viele Tendenzen, verschiedene Tendenzen, widersprüchliche teilweise stattfinden. Meine Damen und Herren, danke Ihnen fürs Zuhören. Wir sind am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Danke Ihnen, Herr Astroff.
Gerne.
Und seien Sie wieder dabei, wenn wir uns in zwei Wochen wieder einem anderen Thema rund um Russland und rund um die russische Wirtschaft widmen werden. Für heute Dankeschön und noch schönen Tag.